Gottes Friede sei mit uns allen. Amen. Ich hatte das Thema gegeben in Bastler, zurück in die Zukunft. Ja, zurück in die Zukunft. Ich würde mal interessieren, was ihr dabei alles so gedacht habt. Geht das überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Zurück in die Zukunft, wie geht das? Und ich habe mir da eine Bibelstelle rausgesucht aus Lukas 9, Vers 62 und die Verse vorher, 61. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Niemand. Und das schließt eigentlich alles aus, was so nebenher diesen Weg gehen will. Niemand. Also, wir müssen uns fragen, wollen wir dazugehören oder nicht? Jesus macht ja in vielen Gleichnissen, auch aus der Landwirtschaft, verständlich, was er mitzuteilen hatte, zu sagen hatte, Wichtiges zu sagen hatte, dass das die Leute auch verstehen, nicht so theologisch hoch angesiedelt. Zum Beispiel das vierfältige Ackerfeld. Die Leute wussten damals, was das bedeutet. Die haben das nicht mit Maschinen gesät, sondern die haben das mit der Hand gemacht. Und da fiel auch manches dann daneben und unter Land, was nicht geeignet war. Oder das Gleichnis vom Unkraut zwischen den Weizen. Die Leute wussten, was das damals ist. Wissen wir es heute auch noch, was das Unkraut ist, was so anfängt zu wuchern, wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen wollen? Oder Feind, was dazwischen sät, was dazwischen kommt plötzlich, was wichtiger wird, was uns die Kraft nimmt am wirklichen Wachsen. Oder auch das Bild von den Schafen, das Bild vom Hirte, von der Weide, von den Hüten, von den Lämmern. Die Leute wussten damals, was es bedeutet. Das war ein alltägliches Bild und die haben die Praxis kennengelernt und verstanden. Heute, ich muss da manchmal ein bisschen lächeln, wird es oft sentimental oder nur romantisch rübergebracht. Das ist so ein schönes Bild, ne, wenn ihr Schäfer mit der Schafherde draußen steht. Nichts von der Arbeit, die vielleicht damit verbunden ist. Es ist. Man sieht nur das Gute. Und so ist es auch mit dem Bild vom Ackermann, was hier Jesus gebraucht. Mein Schwager, da hat mir jetzt ganz begeistert erzählt, wie er auf dem Feld vor sein Haus einen Bauer beobachtet hat, der das hobbymäßig macht mit 4 Kaltblüterpferden und hat das Feld beackert. Da war ich begeistert, sowas nochmal zu sehen. Ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Zu meiner Kindheit gab es das noch. Ein Bauer mit 2 Pferden, der den Pflug, und meistens war es nur ein Einscharpflug, den Boden drückte mit beiden Händen und das Feld umpflügte. Furche für Furche. Das war anstrengend und auch zeitraubend. Heute in der modernen Technik sieht das ja ein bisschen anders aus. Die sitzen in ihrem Traktor, klimatisierte Kabine, wir hätten das heute auch gerne mal beklimatisiert, mit einem 8-Scharpflug hinten dran zieht er da seine Bahn und im Handumdrehen ist so ein Feld fertig. Oftmals sogar schon GPS gesteuert, das Ding fährt autonom, da brauchen wir noch wenden. Das ist schon eine schöne Sache. Und man kann mit dem Bild vom Ackermann, mit dem Bild vom Pflug eigentlich gar nichts mehr anfangen. Jedenfalls die jüngere Generation nicht. Aber der Reihe nach. Ich habe mich gefragt, warum pflügt man eigentlich den Boden? Wir kennen das vielleicht als einen Garten, wer einen hat und ihn bearbeitet im Herbst. Mist untergräbt oder Dung oder Kompost und dann wird tief gegraben. wo wir den Garten übernommen haben, da hat die Dame, die da, eine alte Frau, die hat da nicht tief gegraben, die hat oberflächlich, und wo ich dann tiefer rein wollte, weil ich gelesen habe, ja, man muss tief graben, dass die Wurzeln auch unten dann Nahrung finden und dass die Nährstoffe wieder nach oben kommen, die sich unten abgelagert haben, und dann stieß ich auf Lehm. Das war eine Sauarbeit und war auch nicht so angenehm, weil der Lehm dann plötzlich wieder hochkam. Also es wurde vorher nie groß tief umgegraben. 2 bis 3 Spatenstiche, habe ich in Büchern gelesen, wurde das früher gemacht, dass das wirklich ein gutes Saatbeet ergibt. Das Unterste muss also nach oben, das Verdichtete, was keinen Sauerstoff mehr hat, wo die Wurzel keine Nahrung mehr findet und nicht sich optimal entwickeln kann, das muss nach oben, dass wieder Sauerstoff dazukommt und der Boden locker wird. Und auf Samen dann so einen gut vorbereitenden Boden und Saatbett findet für sein Wachstum. In den letzten Jahren, und das ist eigentlich symbolisch für unsere Zeit, wird nur noch oberflächlich aufgegrubbert, aufgerissen. Das, was früher mal gang und gäbe war und jeder Bauer wusste, ist heutzutage nicht mehr nötig, das tiefgründige Umackern. So sagt man. Aber der wahre Grund ist, es geht viel schneller, wenn ich nur mit dem Grubber mal drüber fahre, dass der Same dann eben gerade noch so ein bisschen Land findet, wo er wurzeln kann. Es geht schneller, es ist billiger und man spart einen Haufen Zeit und Geld. Und das ist eigentlich die generelle Einstellung auch unserer Zeit. Und das hat auch vor Gemeinden und Kirchen und Christen nicht Halt gemacht. Diese oberflächlichen Bekehrungen, die oberflächliche Nachfolge, wo als Gnade eine billige Gnade gemacht wird und ein unverbindlicher Glaube dann dabei herauskommt. Die Botschaft von Jesus Christus wird so ins Sentimentale gezogen, dass es mit biblischer Lehre wenig oder manchmal gar nichts mehr zu tun hat. Menschliches Mitleid hat Gottes Gnade in den Herzen von vielen einfach verdrängt und ist in Selbstmitleid pervertiert. Gott ist nur dazu da, noch uns Gutes zu tun und uns unsere Wünsche zu erfüllen, dass wir ein glückliches Leben haben. Der Tadel über den Zustand von uns Menschen wurde auf Gott verschoben. Und das Sterben Jesu am Kreuz für unsere Schuld als Bußhandlung Gottes verdreht. Warum lässt er denn das zu, wenn Gott allmächtig ist? Warum macht er es nicht anders? Also hat er das zu tun, dass er Jesus am Kreuz sterben lässt. Welch eine Arroganz in dieser Handlungsweise. Das ist Humanismus, der heute gepredigt wird, Humanismus mit christlichem Anstrich. Wer aber erkannt hat, dass das nicht ausreicht, um das Ziel zu erreichen, nur der wird auch die Hand dann an den Pflug legen, weil das wirklich Kampf und Arbeit und Mühe ist. Bereit sein, die tieferen Schichten, die verborgen sind in unserem Herzen, auch in meinem Herzen, ans Licht zu bringen. Und was da zum Vorschein kommt, sind wahrlich keine Komplimente. Da kommen nämlich die Werke des Fleisches auch bei Christen dann ganz schnell wieder hoch. Und wir wissen das aus Galater 5, Vers 19. Die Werke des Fleisches, Unzucht, Feindschaft, Eifersucht, Selbstsucht, Neid, Völlerei, Zorn. Ich dachte, manches habe ich überwunden im Laufe meiner Nachfolge mit Jesus. Aber in eine bestimmte Situation, plötzlich ist es wieder da, denke ich, ach du liebe Zeit, so bist du eigentlich. Und dann kann ich nur wieder um Vergebung bitten, dass Gott durch seinen Geist wirklich mich umwandelt. Das alles trage ich in meinem Fleisch, die Werke des Fleisches. Und dies verurteilt uns und spricht darüber das Gericht aus. Wohl dem, der hier und jetzt sich dazu stellt schon und sagt, ja, mein Gott, so bin ich. und Vergebung durch Jesus Christus erlangt hat. Erst wenn wir die Gültigkeit des Urteils anerkennen, dass Gott über uns spricht, werden wir auch die Notwendigkeit der Gnade einsehen und auch begreifen, die uns immer größer dann wird, diese unverdiente Gnade, dass Jesus vor 2000 Jahren schon für die Sünde der Welt gestorben ist. Und niemand geht mehr verloren, weil er gesündigt hat, sondern weil er das Gnadenangebot Gottes nicht angenommen hat in Jesus Christus. Und seine Gnade ermöglicht es uns erst, überhaupt das Ziel zu erreichen, überhaupt erst auch einmal das Ziel zu sehen und zu begehren, seine Herrlichkeit in seinem ewigen Reich. Denn da steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben, die ihm nachfolgen, Jesus nachfolgen. Bereitet denen, die ihre Hand an den Pflug gelegt haben und ihm nachfolgen. Dem nachfolgen, der schon am Ziel ist, nämlich unser Herr Jesus, der auch die Hand an den Pflug gelegt hat, sich gemüht hat in seinem Erdenleben, um Menschen, um Seelen. Er ist am Ziel, ihn hat Gott auferweckt, wie er auch jeden auferwecken wird, der Jesus nachfolgt, der ihn im Herzen trägt, seiner Spur einfach zu folgen. Und auf dieses Ziel muss man schauen, dass auch die Furche gerade wird. Wenn ich ein Ziel im Auge habe, da brauche ich nicht zu gucken, wo ich hinmache. Es geht dann automatisch, geht es dann in die richtige Richtung. Es wird automatisch gerade. Und so wird auch unser Glaubensleben geradlinig, wenn wir auf Jesus schauen. Hier steht aber, wer mir nachfolgen will und schaut zurück. Was passiert denn, wenn wir zurückschauen? Da verliert man das Ziel aus dem Augen und kommt aus der Spur. Die Anfänger beim Autofahren, die werden das merken, wenn man sich umdreht, automatisch geht der Körper mit und man verlenkt sich. Und das kann fatale Folgen haben, dieses Zurückschauen, auch im alltäglichen Leben. Da Robert Gönner, der das letzte Mal bei uns gesprochen hat, er hat ein Buch ausliegen gehabt und da war eine Geschichte von einer, die sie wirklich schikaniert haben und die wollten das Land verlassen. Haben gesagt, wir halten es hier nicht mehr aus, wollen ins Nachbarland flüchten, durften sich aber nicht erwischen lassen. Da wären sie eingeknastet geworden. Und jedenfalls war alles vorbereitet in der Nacht. Es war die letzte Chance überhaupt, diese Flucht zu machen. Und da sagt der Sohn, aber ich möchte mich noch von meinem Mädel verabschieden. Na ja, gut, geh. Und dann sagt er diesen Mädel, ich gehe. Und dann macht die so ein Geschrei, dass die Nachbarn alle aufwecken. Alle gehen die Lichter an. Und damit war die Chance der Flucht einfach vertan. Mussten wieder alles auspacken, schnell, dass ja niemand merkt, dass sie wirklich fliehen wollten. Weil das hätte schlimme Folgen gehabt. Wer zurückblickt, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und das Zurückblicken auch auf die Welt und ihre Lust hat ganz fatale Folgen. Das hat einer gemacht, schon im Alten Testament, und hat einen Psalm daraus geschrieben, der Psalm 73. Ich will ihn einfach mal vorlesen. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus, ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen ihres Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit bedrückend, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Deshalb, um dieses Wohlgehens auf Erden, muss da schon feststellen, deshalb wendet sich hierher sein Volk. Ja, sie sprechen wie, sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten überhaupt? Siehe, das sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle seine Taten. Jesus ist da ganz radikal, wenn er sagt, folge du mir nach, geh nicht zurück, wenn wir das lesen. Ein paar Verse vorher sagt einer, Herr, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuvor hingehen, meinen Vater zu begraben. Nun wissen wir nicht, ob er schon gestorben war oder ob er krank und schwach war, dass er gesagt hat, die letzten Tage will ich noch bei ihm sein. Ist ja alles menschlich, alles verständlich. Man hat Mitleid und möchte auch da nicht versagen. Aber dieses Zurückblicken ist so gefährlich. Es macht untauglich für das Reich Gottes. Und wie viele haben einen guten Anfang gemacht, wollten wirklich Jesus nachfolgen und haben dann Schiffbruch erlitten. Wer in der Kinderarbeit steht oder in der Jugendarbeit, der weiß, wie viele durch die Kreise gegangen sind, wo der gute Same ausgestreut worden ist, wo vielleicht schon eine Pflänzlein sich gezeigt hat. Und dann, wenn man dann in die Gemeinden hineinguckt, sieht man eine traurige Bilanz. Ja, wenige sind es, die den Weg zum Leben finden und ihn auch gehen dann. Man nimmt auf so vieles Rücksicht. Man will schon Jesus nachfolgen, aber da ist die Frau, die nicht mitgeht. Das sind die Kinder, die dagegen sind. Da ist der Beruf vielleicht, der das nicht ermöglicht. Es wird auf so vieles Rücksicht genommen und hat auch Mitleid mit den anderen. Hier war es der Vater, mit dem er Mitleid hatte. Und am Ende bemitleidet man sich selbst. Man tut das ja aus Liebe. Aber man tut das, was man tut, nicht aus Liebe zu Jesus. Johannes Vogel, der Schulleiter der Bibelschule in Breckerfeld, er hat mal den Spruch geprägt, wir müssen stur in der Spur bleiben. Es wird uns ja manchmal vorgeworfen, ne, ihr seid stur, ihr müsst doch ein bisschen mit der Zeit gehen. Aber wer mit der Zeit geht, der geht auch mit der Zeit. Beim Zurückblicken fällt der Blick erstens auch auf die, die neben mir sind. Wenn ich zurückblicke, sehe ich die automatisch. Links oder rechts. Liberal oder gesetzlich. Und dann vergleicht man sich. Man sagt, ja, da ist doch auch ein Christ. Wird einem immer wieder mal gesagt. Und das sind doch alles Christen. Sollen die alle falsch liegen nach deiner Meinung? Ja, wenn sie nicht in der Nachfolge stehen und die Welt wieder lieb gewonnen haben, auch als Christen, dann liegen sie halt falsch. Man vergleicht sich und wird immer unsicher. Man schwankt hin und her zwischen Gesetzlichkeit und liberal. Man verliert das Ziel aus den Augen. Man richtet sich nach Menschen und dann kommt ganz schnell die Menschengefälligkeit ans Tageslicht. Man will ja die anderen nicht enttäuschen und enttäuscht dabei Jesus, unseren Herrn. Bleibt zweitens auch der Blick hängen, wenn man zurückblickt, was schief ging in unserem Leben. Und dann wird man untauglich. Ach, ich bin ja nur Versager. Und dann blickt man zurück, was der mir alles angetan hat. Auch mancher Gläubige mich enttäuscht hat. Und dann wärmt man das immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Man trägt es den anderen nach und der andere merkt gar nicht, dass man ihm was nachträgt. Und man seufzt und sagt, wenn er sich doch mal umdrehen würde und sehen würde, wie schwer ich an dem trage, was er mir angetan hat oder was er mir zugefügt hat. Dieses Zurückblicken auch in die Vergangenheit eines Lebens kann einen blockieren und vom Weitergehen im Glauben zum Vorwärtsschreiten, zum frohen Vorwärtsschreiten einfach behindern. Da hilft nur eins, liebe Geschwister, wir müssen vergeben. Und das beten wir ja auch immer im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, sagt Jesus, dann wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Aber ich weiß, wie schwer das ist, weil diese Gedanken immer wieder kommen. Immer wieder. Deswegen müssen wir lernen, vergeben von Herzen. Wie Gott uns vergeben hat in Jesus Christus. Wenn wir unsere Schuld ihm gebracht haben, dann will er sie ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Und er selber wird sie nie wieder hervorholen. Und andere haben auch nicht das Recht, nicht mal wir selbst, unsere Schuld dann wieder ins Auge zu fassen. Es ist vergeben. Es ist bei Gott vergessen. Paulus sagt das in Philipper 3, Vers 13 so, ich vergesse, was da hinten liegt. Er hat vergessen, dass er Christen umgebracht hat, dass er sie verfolgt hat. Er hat vergessen, dass er vom Herrn dann so viel Gutes getan hat. Er hat vergessen, dass er Pharisäer war und geeifert hat für Gott. Ich vergesse, was da hinten liegt und richte mich aus auf das Ziel hin, auf die Herrlichkeit Christi. Und so müssen wir es auch machen. Ganz praktisch und ganz einfach. Das Vergessen ist dann so eine Sache, es kommt immer wieder, aber es muss unser Wille sein. Ich will nicht mehr daran denken. Der Teufel versucht das immer wieder, uns aufs Butterbrot zu schmieren und dann Bitterkeit und Hass und Missgunst dann zum Vorschein zu bringen. Aber es gibt auch ein Zurückblicken, was wichtig ist. Aber dazu muss man zu den Pferden vorne sagen, brrr, und dann bleiben die stehen. Und im Stehen kann man dann in Ruhe zurückschauen. Und das ist wichtig, dass man stehen bleibt dazu, nicht einfach weiter ackert und nur flüchtig hin und her blickt und zurück. Zurückblicken, um zu sehen, bin ich überhaupt noch in der Spur? Und dann kann man auch rückblickend voller Dank gegenüber unserem Herrn sein. Das hat ein Liederdichter mal so gesagt. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, mein Herz und Gemüte. Bis hierher hat er mich geleitet, bis hierher hat er mich erfreut, bis hierher mir geholfen. Gott hat uns in unserem Leben auch viel Freude geschenkt. Wir müssen nicht nur das Negative immer wieder hervorziehen. Wir haben materiell und wohlstandsmäßig mehr als die meisten Menschen auf dieser Welt. Und trotzdem ist der Deutsche Lamentierweltmeister geworden. Er sieht nur noch das, was andere mehr haben. Freude darüber, dass wir mit Brüdern und Schwestern unterwegs sein können. Auch hier in Hohenstein, in der Hauskreisversammlung, mit Gleichgesinnten. Ist heute nicht mehr selbstverständlich, wo man von anderen angefeindet wird und gemieden wird. Und ja, manche werden dann nicht mal mehr gegrüßt, weil sie anders denken von Jesus, in der Nachfolge stehen. Und wenn man dann zurückgeblickt hat und sieht, wir sind wieder in der Spur, wir haben Jesus die Treue gehalten, dann kann man auch frischen Mutes wieder die Hand an den Pflug legen und weiter ackern. Und manches Mal ist das Leben wirklich ein Ackern, wo man sich plagen muss und wo man nicht das mit einem Spaziergang vergleichen kann und wo es nicht nur um Glück geht. Da geht es um harte Arbeit an sich selbst und vielleicht auch an anderen. Wenn ich aber erkenne, dass ich irgendwann und irgendwo abgekommen bin, den geraden Weg verlassen habe, ist es doch töricht, einfach so weiterzumachen. Ich verrücke dann einfach das Ziel und sage, es wird schon reichen, dass ich dort ankomme. Und ich verirre mich immer mehr. Die Kirchengeschichte ist ein trauriges Beispiel darüber, wo man das Ziel aus den Augen verloren hat und einem falschen Ziel dann einfach weiter entgegenstrebt. Sich auch müht, auch ackert, aber verkehrt. Nicht in der Spur, aus der Spur gekommen ist und immer weiter sich entfernt von dem eigentlichen Ziel der Herrlichkeit Gottes. Da gibt es eigentlich nur eines. Und das ist auch das Thema mit zurück. Zurück dahin, wo ich oder wo wir abgewichen sind. Bewusst oder auch unbewusst, zurück zum Wort Gottes. Es steht geschrieben, anders hat sich auch Jesus nicht gewehrt gegen den Teufel. Für Luther war es damals klar, zurück zur Schrift, wo die katholische Kirche den Weg verlassen hat, dazu gemacht hat. Zurück zur Schrift, diese drei Gs, die er da gesagt hat. Allein als Glauben, allein als Gott, allein als Gnaden. Er hat den falschen Weg der katholischen Kirche verlassen, was Kampf bedeutet hat, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können heute. Vielleicht diejenigen, die in einer Gegend wohnen, wo alles katholisch ist, wenn die dann evangelisch werden, die machen Spießrutenlaufen. Und der Luther hat das noch mehr gemacht. Aber im Vertrauen auf Gott hat er diesen Weg weiter verfolgt, ans Ziel zu kommen, wieder in die Spur zu kommen. Er hat die Reformation ins Leben gerufen und es sind nicht alle mitgegangen, wenige waren es. Manchen gegen gar niemand. Aber er hat den falschen Weg verlassen. Ein paar Jahrhunderte später hat auch die evangelische Kirche den geraden Weg verlassen, das Ziel aus den Augen verloren. Kam die Erweckungsbewegung, vielleicht vor 150 Jahren, wo es auch wieder hieß, zurück zum Wort, durch die historisch-kritische Theologie hat man den Weg verlassen, hat man das Ziel nicht mehr im Auge gehabt. Ging es nur noch, die Bibel zu kritisieren und das könnte nicht stimmen und das kann nicht so gewesen sein und man hat diesen allmächtigen Gott, der uns geschaffen hat, auf eine menschliche Ebene herabgezerrt. Zurück zum Wort. Und dann sind Brüder auch wieder später, wo sich die evangelikale Bewegung Bahn gemacht hat, aufgetreten und haben diese kritische Theologie verlassen. Evangelikale haben sie sich dann genannt. Wir wollen am Evangelium festhalten, nicht diesen Wischwasch und dieses Liberale, was so oft verkündigt wird. Ja, und heute ist es genau noch so wichtig zu sagen, zurück zum Wort. Den falschen Weg verlassen, den auch viele Evangelikale jetzt gehen. In der Ökumene, in der Charismatik, in der Esoterik und im Multikulti. Man will überall mitmischen und von allen was gelten lassen. Ich habe gestern erst gelesen vom Allianzchef Schürmacher, der gesagt hat, ja, die Moslems, wir glauben an denselben Gott, aber wir glauben halt an den Dreieinigen und die an den anderen. So ein Schwachsinn, so eine heimtückische Verführung. Die Moslems, die glauben an den Mondgott. Und auch der Allah hat keinen Sohn. Aber gerade im Christentum ist doch das der Mittelpunkt. Jesus Christus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand anders kommt zu ihm. Ich bin nicht nur ein Prophet, wie es die Moslems sagen, sondern ich bin Gottes Sohn. In diese Welt gekommen, um die Menschheit zu retten oder die sich retten lassen wollen. Multikulti. Es ist erschreckend, wie das auch in den Reihen der Evangelikalen einzieht. Niemand kommt zum Vater als durch mich. So hat es Jesus gesagt. Und es ist in keinem anderen, auch den Menschen kein anderer Name gegeben, als wie der Name Jesus Christus, worin sie sollen selig werden. Es gilt immer wieder, als Gemeinde oder auch als Person, das Ziel wieder ins Auge zu fassen. Das Ziel allen christlichen Glaubens. Das Ziel einmal bei Jesus zu sein in der Herrlichkeit, dort anzukommen, wo er jetzt schon ist und auf uns wartet. Einzugehen in sein Reich, in das Himmelreich. Und das allein durch Jesus Christus. Dort ist und das ist die wahre Zukunft. Und da bin ich wieder dort bei unserem Thema. Zurück in die Zukunft. Dort ist unsere Zukunft. Wir müssen den Blick wieder von dieser Welt wegwenden und unser Ziel ins Auge zu fassen. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Mit was will er sie dann lösen, wenn er den Weg der Gerechtigkeit, den Weg mit Jesus verlassen hat? Die Herrlichkeit dieser Welt vergeht, die uns abbringen will und auch so oft Erfolg dabei hat, die uns untauglich macht für das Reich Gottes. Und vielleicht erkennen wir es bei uns selber, wo wir sagen, jawohl, das hält mich eigentlich ab oder schränkt mich zu sehr ein, wirklich das zu tun, was Jesus sagt. Deswegen zurück zum Wort, zurück zur ersten Liebe, zu Jesus, der das Wort ist. Jesus sagt einmal einer Gemeinde, die viel gemacht hat, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und die ist so wichtig für Jesus. Du Buße, wenn nicht, so will ich deinen Leuchter wegstoßen von ihrem Ort. Damit wir unsere Zukunft, unsere ewige Heimat festmachen und auch dort verbringen können, müssen wir immer wieder zurück, unseren Blick wenden, von der Welt weg, zurück in die Zukunft, dahin unseren Blick richten. Als Kirche, als Gemeinde, auch ganz persönlich, jeder für sich. Und dann, wie es der Johannes Vogel gesagt hat, stur in der Spur bleiben, auch wenn andere uns da vielleicht Knüppel zwischen die Beine stecken wollen. Amen. Wollen wir noch zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch in der Nachfolge so radikal mit uns sprichst, weil du weißt, dass wir sowieso dann so viele Kompromisse machen. Herr, es geht wirklich darum, zu dieser ersten Liebe wieder zurückzukehren, auch wir, die wir in der Nachfolge stehen und dich lieb haben, aber diese erste Liebe verlassen haben. Herr, wir danken dir, dass du uns wieder mahnst und dass du uns wieder das Ziel vor Augen gestellt hast, dass wir deine Herrlichkeit einmal sehen werden. Eine Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, dass du denen bereitet, die ihn lieb haben. Und so danken wir dir, dass du mit uns gehst, danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir manchmal untreu werden. Danke, dass wir uns in deine Hände befehlen dürfen, mit Leib, Seele und Geist. Amen.